Hallo und herzlich willkommen zu unserer dritten Folge von Plötzlich Coach, verdammt, ich muss mich selbst verkaufen, der Podcast von Anna-Luise Fuchs und Laura Henke zum Thema Selbstvermarktung als Coach, Berater oder Persönlichkeitsunternehmerin im Allgemeinen. Wie in der letzten Folge angekündigt, versprochen, geht es heute ums Thema Logo. Da wir ja in unserer eigenen Unternehmensgründung uns bereits intensiv damit beschäftigt haben und es aber ja auch für euch, die ihr wahrscheinlich viele von euch gerade so in der Findungs- und Gründungsphase eures ersten eigenen Unternehmens oder eurer Selbstständigkeit sich befindet. Und da haben wir uns überlegt, teilen wir einfach mal das, was wir so an eigenen Erfahrungen gemacht haben in eben diesem Entwicklungsprozess unseres eigenen Logos, aber auch auf dem Hintergrund, den wir so mitbringen. Beziehungsweise wir meint, glaube ich, in dem Fall vor allem du, Anna-Luise. Du bist ja so die PR-Expertin hier bei uns im Team und wahrscheinlich wird der meiste, zumindest wertvolle Input heute von dir kommen, vermute ich mal, aber schauen wir mal, wie es sich gestaltet.
Ja, ich würde jetzt deinen Input nicht unterschätzen, Laura, aber ja.
Ach, oh, du bist ein Schatz. Ah, ja, aber vielleicht noch mal kurz so zum Überblick. Also ich glaube, wichtig ist vor allem, es geht erstmal darum, was ist ein Logo? Brauche ich das überhaupt? Wozu dient das? Also welchen Zweck hat das für mich überhaupt? Ich glaube, dann sollten wir auch auf jeden Fall noch mal diskutieren, was gibt's so verschiedene Arten für Logos, um da noch mal so eine Idee zu kriegen, in welche Richtung oder in welche verschiedenen Richtungen man so gehen kann. Und dann natürlich so unsere Erfahrung, würde ich sagen, was macht ein gutes Logo aus? Und vielleicht hast du so aus deiner langjährigen Erfahrung auch noch so ein paar Tipps und Tricks, was so was man so unbedingt vermeiden sollte. Genau. Mhm. Ja, wollen wir mal schauen, was wir dazu zusammentragen können.
Ja, ich glaube, da haben wir schon einige Ideen.
Sehr cool. Ja, dann schlau du mich doch jetzt mal auf, so aus deiner PR-Perspektive. Was genau ist ein Logo und brauche ich das überhaupt?
Ja, gute Frage, die sich wahrscheinlich irgendwie relativ viele Coaches stellen, wenn sie dann irgendwie feststellen, dass das Ganze mit Webseite und Logo und so weiter doch ein relativ großer Designaufwand ist. Und wir verkaufen hier ja keine Produkte. Insofern kann man sich die Frage natürlich stellen, brauche ich das überhaupt? Ich aus meiner Perspektive, Thema PR und Marketing, würde auf jeden Fall sagen, ja, man braucht ein Logo. Und zwar aus dem Hintergrund, das Logo ist sozusagen die Essenz deiner Marke. Das ist das Symbol, was für deine Marke steht, was den größten Wiedererkennungswert hat, was das Element ist, was du konsistent auf allen deinen Formen der Kommunikation verwenden wirst. Sei es jetzt auf der Webseite, auf deinen Präsentationen, auf der Visitenkarte, im Briefkopf oder vielleicht druckst du ja doch irgendwann mal irgendein Produkt, einen kleinen Coach-Guide oder was auch immer. Dann wird da auch das Logo draufkommen. Insofern, die Frage würde ich auf jeden Fall ganz klar mit Ja beantworten. Auch als Coach braucht man ein Logo.
Okay, also so ein bisschen Investment muss ich dann betreiben, wenn ich nicht auf meinem Briefkopf oben in Areal einfach nur meinen Namen hinschreiben will.
Wäre dann auch ein Logo, relativ simples Logo, aber ja.
Ja, das ist wahrscheinlich der Punkt. Also welchen Job macht denn dieses Logo für mich im Vergleich zu, ich schreibe einfach meinen Namen hin und nehme vielleicht nicht Areal, sondern dann irgendwas, was so zwei Tacken mehr ausgefallen ist in dem, was Microsoft Word da so in dem großen Dropdown-Menü anzubieten hat. So, warum macht das Sinn, trotzdem irgendwie zu sagen, okay, ich erstelle jetzt mal da ein bisschen was grafisch Hochwertigeres?
Ja, also der größte Job eines Logos ist natürlich der Wiedererkennungswert. Und let's face it, also Areal ist jetzt schon, glaube ich, irgendwie seit 1998 keine originelle Schriftart mehr. Insofern, da wirst du einfach keinen Wiedererkennungswert erreichen, wenn du deinen Namen in Areal irgendwo hinschreibst. Weil das kann jeder. Und wenn du dir jetzt, also ich gehe teilweise so ein bisschen auf ein paar Beispiele ein aus dem Consumer-Markenbereich, das ist natürlich nur, also kleiner Disclaimer, das ist bedingt übertragbar auf die Coaching-Welt, weil Produktmarken mal einfach nochmal eine ganz andere Reichweite erzielen und auch ganz anders eingesetzt werden. Aber dadurch, dass wir hier ein Audio-Format haben, kann ich ja jetzt leider nicht zur Erklärung irgendwelche Logos einblenden, um euch zu zeigen, worüber ich hier gerade rede. Deswegen gehe ich einfach nur auf Marken ein, die jeder kennt. Also wenn ihr beispielsweise mal an McDonald's denkt. Dieses McDonald's M ist überall auf der Welt gleich. Jeder kennt es und es ruft bei jedem Menschen irgendein Gefühl herauf. Und es ist auch egal, ob du dieses Logo in Deutschland an der A3 siehst und hast gerade mega Hunger oder ob du das irgendwo in Peking am Flughafen siehst und denkst, Gott sei Dank, endlich mal was, wo kein Reis drin ist. Es ist egal, es wird immer das gleiche Gefühl bei dir hervorrufen. Und das ist einfach der große Vorteil eines Logos, dass es eine Emotion hervorruft. Da bin ich jetzt auch schon ein bisschen bei meinem zweiten Punkt. Es gibt der Außenwelt einen Eindruck, wofür deine Marke steht. Idealerweise verknüpft man auch ein bisschen die Kombination aus Name und Logo, verknüpft vielleicht schon ein bisschen die Industrie, also sagt ein bisschen was darüber aus, was du eigentlich tust. Es gibt aber auch ein bisschen den Eindruck von deinen Werten. Also man kann Logos ja sehr nahbar, sage ich jetzt mal, um nicht den Begriff trashig zu verwenden, gestalten.
Ich liebe deine offene und konkrete Art.
Man kann sie aber auch sehr exklusiv gestalten. Also, dass das Logo schon einen Eindruck von Luxus vermittelt, wenn ihr jetzt an klassische Luxusmarken denkt, wie Chanel oder Dior, die einfach irgendwie von der Art, wie sie gestaltet sind, schon für Luxus stehen. Die vermitteln ein bestimmtes Gefühl bei demjenigen, der das Logo sieht und sagen auch schon was aus über die Marke. Genauso ist das natürlich irgendwie bei McDonald's. Also das ist halt einfach warm und nahbar und sieht viel besser aus, als es ist. Aber ihr wisst, was ich meine.
Ja, so beschreibt das Logo tatsächlich, so hat das Logo die gleiche Qualität wie das Produkt, was ich am Ende vor mir habe. Das ist eigentlich extrem gut gemacht. Aber okay, das heißt, ich muss bei der Auswahl meiner Gestaltungsparameter des Logos auch so ein bisschen gucken, an welche Sehgewohnheiten will ich anknüpfen. Weil gerade als du an die Luxusmarken gedacht hast, habe ich gedacht, ja, okay, Chanel, Dior, Yves Saint Laurent, die sehen alle gleich aus. Immer diese ineinander geschwungenen, dick, runden Buchstaben, so die greifen natürlich alle irgendwo auf dieselbe Sehgewohnheit zurück und mit so geschwungenen Buchstaben assoziiere ich dann Luxusmarke so, ne? Also,
ja klar, das ist natürlich auch die Schriftart, die verwenden. Also die verwenden ja fast ausschließlich, ich glaube Chanel nicht, aber Louis Vuitton zum Beispiel, so ein Klassiker, verwendet eine Serifenschrift. Da gehen wir, oder ich kann da auch einfach mal direkt hinspringen, ne? Thema Wortmarken, welche Arten von Logos gibt es? Also es gibt ja Marken, die ganz klassisch irgendwie nur aus einem Wort bestehen. Da denkt man zum Beispiel an Google oder Nivea. Das sind sogenannte Wortmarken. Da bist du natürlich sehr eingeschränkt in deinen Gestaltungsmöglichkeiten auf Farbe und Schriftart, weil andere Elemente hast du einfach nicht. Und das ist ja auch was klassisch von den Luxusmarken gemacht wird. Die verwenden dann eine Serifenschriftart. Also das ist diese kleine Schrift mit den Häkchen am Rand, die so ein bisschen aussieht wie so eine alte Buchdruckpresse. Times New Roman ist das klassische Beispiel für eine Serifenschrift. Und die steht für eine gewisse Traditionalität. Wortmarken allgemein stehen aber relativ klar für eine gewisse Serialität und auch eine gewisse Ernsthaftigkeit.
Das erinnert mich, ich muss jetzt gerade an einen Film denken, den ich vor vielen Jahren mal gesehen habe. Das fällt mir jetzt gerade wieder ein, wo du das sagst, so mit Serifen stehen für Traditionalität und so. Dieser Film heißt auch wie eine Schriftart, nämlich Helvetica.
Ja, klar.
Und das ist so die, ich glaube, Urmutter der serifenlosen Schriftarten.
Genau.
Aus der dann irgendwie so Arial und Konsorten auch irgendwie hervorgegangen sind. Das lernt man dann alles nämlich in diesem Film. Und der nimmt ganz dezidiert auseinander, so dieses Thema, im Grunde so die geschichtliche Rolle der Serife und welche Wertigkeiten mit ihr verknüpft sind. So, weil, ja, wie du schon sagst, so druckgeschichtlich, das erklären die da auch. So früher hat man mit Serifen gedruckt und genau als Drucken noch so wie zu Luthers Zeiten, so eine Seite nach der anderen. So. Und dann haben sie ja irgendwann drucktechnisch so, dass man halt Massendruck machen konnte. Und dann verschwanden diese Serifen immer so, weil man so schnell und ein bisschen schludrig oder wie auch immer gedruckt hat. Und dann hat man gesagt, komm, wir entwickeln gleich eine neue Type, die einfach keine Serifen mehr hat. Dann sind wir dieses Problem los, ja. Und damit war serifenlose Schrift auch so ein Sinnbild für, ja, so für dieses Zeitalter der Industrialisierung und Moderne und so. Und wer den irgendwie, ich weiß nicht, ob es den irgendwo auf den üblichen Filmportalen gibt, aber wer den irgendwo auftreiben kann, also den Film kann ich echt empfehlen. Man kriegt dadurch, man guckt danach auf Schriftarten auf eine ganz andere Art und Weise. Also auch wenn, ich habe jetzt keinen irgendwie so Werbehintergrund oder beruflich einfach keinen Hintergrund mit Schrift und so, aber danach guckt man auf Schriftarten anders als vorher. Und ich glaube, das ist eine gute Grundlage zu haben, wenn ich auch so Sachen mache wie mir ein Logo zu überlegen oder so. Das geht ja wahrscheinlich auch weiter. Ich meine, du brauchst ja nicht nur ein Logo, sondern auch in welcher Schriftart mache ich meine Geschäftskommunikation. Da, wo ich es entscheiden kann. So bei Facebook kriege ich die Schriftart vorgegeben, klar. Aber so wie setze ich halt meine Briefe auf oder so. Ich glaube, das ist cool.
Auf jeden Fall.
Wenn man das einmal so weiß, auch was du vorher sagtest, so dieses Thema, welche Werte, so dieser Punkt, welche Werte habe ich als Unternehmen oder beim Selbstständigen halt als Unternehmer oder Unternehmerin und kann ich die irgendwie in dieses Icon reingießen, ja, und kann ich dann irgendwie in meiner Logoschriftart, kann ich das da irgendwie drin widerspiegeln?
Ja, auf jeden Fall. Das ist gerade bei Wortmarken total wichtig, aber ich glaube generell im Design, die Schriftart ist einfach ein unterschätztes Designelement, über das man wahnsinnig viel ausdrücken kann.
Ja, okay, also fass mal an der Stelle zusammen. Ich muss letztlich als Unternehmen oder eben Unternehmensinhaber, Inhaberin, mir im Klaren sein, was will ich ausdrücken, wofür will ich stehen? Und dann gucken, welches Design drückt das für mich aus.
Genau. Da sind wir natürlich irgendwie wieder bei unserem Lieblingsthema, die Positionierung. Das hatten wir ja auch schon letzte Folge diskutiert, als wir über die Namen gesprochen haben. Genauso wie bei den Namen musst du natürlich, bevor du ein Logo entwickelst, wissen, wofür du stehst und welche Zielgruppe du erreichen möchtest. Sonst hat das natürlich alles überhaupt keinen Zweck.
Stimmt. Im Grunde folgt das eine aufs andere. Du musst deine Positionierung klar haben, dir dann einen Namen überlegen und dann diesem Namen auf gut Deutsch ein Gesicht geben.
Genau.
So, wie soll der visuell rüberkommen? Genau. Was ich mich jetzt aber noch frage, was macht für einen Coach am meisten Sinn? Irgendwie so ein Logo, wo ich quasi meinen Namen schreibe? Oder kann man das irgendwie auch in irgendwie so ein Bild gießen? Oder was für Möglichkeiten habe ich da?
Ja, also wie gesagt, es gibt eigentlich drei Möglichkeiten. Die Wortmarke, wo wir gerade schon drauf eingegangen sind, ist das eine. Dann gibt es natürlich die klassischen Bildmarken. Also ganz bekannte Beispiele dafür wären zum Beispiel Apple. Da steht ja eigentlich nie drunter Apple, sondern es gibt einfach immer nur diesen angebissenen Apfel und jeder weiß, was gemeint ist. Das ist natürlich eher kreativer. Also man kann mit einer Bildmarke seiner Kreativität viel mehr freien Lauf lassen, kann mit bildhaften Metaphern arbeiten. Das ist aus meinem persönlichen Empfinden, ist jetzt aber auch nur mein persönliches Empfinden, designmäßig natürlich eine ganz hohe Kunst, mit einem einzigen Bild, ohne dass da ein Wort steht, etwas ausdrücken zu können. Wortmarken sind vermeintlich einfacher, aber dann sind wir natürlich wieder bei meinem kleinen Schriftartenfetisch. So viel einfacher ist es dann doch nicht, weil man eben die passende Schriftart wählen muss. Und dann gibt es die dritte Möglichkeit, das ist die sogenannte Wortbildmarke. Man liebe die deutsche Sprache, man kombiniert einfach alles und hat ein neues Wort. Die Wortbildmarke ist also vom Prinzip her die Kombination aus beidem. Also man hat dann Amazon zum Beispiel, ist so ein Beispiel. Ganz beliebtes Logo, was auch wahnsinnig schlau gemacht ist. Da hast du ja vom Prinzip her einfach diesen Pfeil, der das A bis Z verbindet. Und dann, was sie ja damit vom Prinzip her aussagen wollen, und ich glaube, das war auch früher ihr Claim, war from A to Z with a smile. Und dieser Pfeil, der das A und das Z verbindet, war sozusagen also auf der einen Seite war es halt die Verbindung zwischen A und Z und auf der anderen Seite aber auch ein Smiley Face, der eben ein positives Gefühl gegeben hat. Insofern Amazon ist so das klassische Beispiel. Nachteil von Wortbildmarken kann natürlich sein, dass das Logo dadurch komplexer wird. Und dann ist es schwieriger, dass beispielsweise, wenn man es sehr, sehr klein irgendwo draufdruckt, das zu lesen. Denn Wortbildmarken sind im Allgemeinen halt größer, logischerweise. Man braucht einfach mehr Platz für die verschiedenen Elemente. Was jetzt für einen Coach am besten ist, sorry Laura, aber die Frage kann ich tatsächlich so pauschal überhaupt nicht beantworten. Da sind wir wieder bei unserem Lieblingsthema. Es kommt auf die Positionierung an.
Mhm.
Also wenn du dich sehr seriös positionieren möchtest, würde ich über eine Wortmarke nachdenken. Aber das ist jetzt eigentlich zu pauschal gesprochen. Also, denn ich glaube auch, Coaching ist so unterschiedlich und so facettenreich,
mhm,
dass man da nicht pauschal sagen kann, macht alle eine Wortmarke, dann habt ihr es einfacher. Ich glaube, das
bringt nichts. Schade. Aber gut.
Ja, schön wär's.
Das lässt das Handwerk der Logoerstellung sozusagen auch interessant bleiben.
So. Ja, das stimmt.
Ja. Und ich glaube, deswegen wird auch genau dieses Handwerk nicht aussterben. Es gibt ja auch so, ich meine, es gibt alles im Internet, ja, da gibt es eben auch so Seiten, die dir irgendwie Logos automatisch generieren und so. Aber das, glaube ich, hat auch vor diesem Hintergrund eben seine Grenzen.
Macht es nicht. Es ist schon verlockend. Also. Klar, irgendwie, es kostet nicht viel Geld und es geht total schnell, aber macht es nicht. Man wird, glaube ich, niemals, also zumindest nicht in diesem Jahrzehnt, einen Algorithmus so gut programmieren können, dass er euch wirklich irgendwie ein durchdachtes, zu eurer Positionierung, zu eurer Zielgruppe, zu eurer Botschaft passendes Logo ausspuckt.
Ja. Was würdest du sagen, macht denn dann ein gutes Logo eigentlich aus?
Ich würde sagen, der Kernpunkt, was auf jeden Fall drin sein muss, ist, macht es so einfach wie möglich. Also überladet das Logo bitte nicht mit Elementen und Schatten und 3D-Effekten und was man da irgendwie so alles machen kann, Verläufe. Macht es einfach nicht. Macht es so wenig wie möglich. Versucht, Elemente zu verwenden, die einen Sinn haben. Also macht bitte nicht jetzt irgendwie eine Gänseblume da rein, weil das als Kind eure Lieblingsblume war, sondern wenn ein Element da drin vorkommt, dann muss dieses Element einen Sinn haben. Es muss zu der Botschaft eurer Marke passen und es muss was über eure Marke aussagen. Wenn das Gänseblümchen was über eure Marke aussagt, weil ihr Coach für Gärtnereien seid, dann bitte macht es. Aber ansonsten lasst es einfach weg. Ganz schönes Beispiel dafür, das könnt ihr mal googeln, ist die Entwicklung des Starbucks-Logo. Ich weiß, das ist jetzt auch wieder eine Konsumentenmarke, aber das war am Anfang extrem komplex. Es gab ursprünglich so einen komischen Brauntönen mit ganz, ganz vielen Details, hat wahrscheinlich auf der Kaffeetasse schon überhaupt nicht mehr funktioniert. Und die haben eine Entwicklung durchgemacht über die letzten 30 Jahre, wo sie ihr Logo immer weiter reduziert haben. Jetzt reden wir natürlich bei Starbucks von einer Marke, die wirklich an jeder Straßenecke zu sehen ist. Und ich glaube, selbst wenn man jetzt einfach nur noch einen grünen Punkt dahin machen würde, dann würden die meisten Leute immer noch verstehen, dass es Starbucks ist, weil die Farbe einfach so gelernt ist. An diesen Punkt wird man natürlich als Coach nicht kommen. Aber einfach, um das Thema Reduzierung von Elementen sich mal vor Augen zu führen, ist es ein ganz schönes Beispiel, sich Starbucks anzugucken, weil ich glaube, man sollte sich bei jedem Element wirklich fragen, hat das einen Sinn? Und wenn nein, kann es weg. Das ist so ich glaube, das ist wirklich der wichtigste Punkt. Simpel wie möglich. Lesbarkeit, da sind wir wieder beim Thema Schriftarten, müssen wir jetzt nicht mehr im Detail drauf eingehen. Nimmt lieber eine Schrift, die man einfach lesen kann, die man auch in klein lesen kann, die man von weit weg lesen kann, als irgendeine Handschrift, Kalligrafie, die ihr wunderschön findet. Und es muss, wie gesagt, in verschiedenen Größen funktionieren. Also ihr müsst es vielleicht irgendwann mal auf ein Poster, auf ein Plakat drucken können. Ihr müsst es aber vielleicht auch, kennt ihr diese kleinen Symbole oben in der Browserleiste, wenn ihr ein wenn ihr eine Webseite aufruft, ich glaube Safari hat die nicht, aber die meisten anderen Browser haben die, das ist das sogenannte Favicon. Idealerweise funktioniert euer Logo sogar in dieser mikroskopisch kleinen Größe. Als Tipp dazu zum Thema Erkennbarkeit, druckt euer Logo mal auf einem ganz einfachen Schwarz-Weiß-Bürodrucker aus und guckt, ob ihr es dann immer noch lesen könnt, und plant auch Negativvarianten mit ein. Also wenn ihr beispielsweise ein rotes Logo auf schwarzem Hintergrund habt, dann, oder ihr habt ein weißes Logo, dann plant es auch mal in schwarz ein, denn ihr werdet nicht immer den Hintergrund steuern können.
Das heißt, ich sollte, also jetzt angenommen, ich beauftrage eine Grafikdesignerin oder einen, ich weiß nicht, was für Leute machen Logos, ja, dann bestelle ich im Grunde gleich eine ganze Batterie, von wegen, okay, ich hätte gern mein Logo einmal irgendwie in bunt, in wie ich es am liebsten hätte, und dann einmal in nur schwarz, einmal in nur weiß, in irgendwie Graustufen und dann in ich glaube 30x30 Pixel oder so sind diese Favicons auch nur groß, genau. Dann irgendwie in irgendeiner Variante davon oder auch nur ein Element, das reicht wahrscheinlich auch, so dann den Anfangsbuchstaben oder was, dass ich sozusagen für alle Anwendungszwecke einmal so eine Ausstattung habe, auch so an wirklich Druckdateien.
Genau.
Die ich dann überall reinhängen kann.
Und wichtig ist auch, dass ihr euch das Logo, wenn ihr es beispielsweise immer auf einem weißen Hintergrund verwendet, sollte die Bilddatei, die ihr von diesem Logo habt, natürlich trotzdem keinen weißen Hintergrund drin haben. Denn wenn ihr das dann irgendwie mal in eine PowerPoint reinschiebt, die vielleicht einen roten Hintergrund hat, dann habt ihr einen weißen Kasten. Also Das sollte aber jeder professionelle, vernünftige Designer, den ihr beauftragt, ein Logo für euch zu entwickeln, sollte das wissen.
Ich glaube, das Stichwort ist Freisteller an der Stelle, oder?
Genau, Freisteller. Also es muss freigestellt sein. Es darf in der Datei selbst kein Hintergrund vorhanden sein.
Okay, also alle Logos als Freisteller bestellen, sozusagen.
Genau, aber wie gesagt, also ein Designer, der nicht auf die Idee kommt, euch eine freigestellte Datei von dem Logo zur Verfügung zu stellen, den würde ich nicht buchen.
Mhm. Ja, ich glaube, das macht auch nochmal einen Unterschied aus, auch gerade zu so, wie soll ich sagen, kostenfreien oder so technischen Lösungen oder so, wo du dann irgendwie eine Bilddatei kriegst, die du dir irgendwo runterladen kannst, und dann ist sie aber, hat den weißen Hintergrund. Und ja, es gibt Tools, die einem irgendwie, du lädst ein Bild hoch und kriegst den Freisteller raus, aber das ist halt nie so, wie wenn es halt sauber aufgesetzt ist.
Um Gottes Willen, dass es dann irgendwie, die schneiden dann den Hintergrund raus, wohingegen ein Profi, der das mit einer Bildbearbeitungsdatei mit einem Programm macht, also Klassiker für Logos ist ja Adobe Illustrator, der hat einfach von vornherein überhaupt keinen Hintergrund da drin. Insofern wird da nicht dann irgendwas künstlich rausgeschnitten, dann franzt der Rand aus. Ganz furchtbar, macht es nicht. Sieht einfach immer völlig unprofessionell aus.
Ja, ich glaube, jetzt sind wir so ein bisschen bei dem Punkt. Was sollte man mal grundsätzlich vermeiden, um so, ich sag mal, die schlimmsten Fettnäpfchen jetzt mal einmal auf dem Schirm zu haben.
Ja, ganz klarer Punkt, ignoriert bitte nicht eure Zielgruppe. Also setzt euch bitte nicht ins kleinste Hinterstübchen und macht ein Logo, was ihr ganz doll hübsch findet. Weil es geht im Endeffekt natürlich nicht darum, was ihr hübsch findet, sondern es geht logischerweise um eure Zielgruppe und das, was bei denen wirklich ankommt, die Assoziation, die es bei denen auslöst. Klassiker natürlich Plagiate. Also ich glaube, das hatten wir beim letzten Mal schon beim Thema Namen. Genauso wie ich beim letzten Mal gesagt habe, bitte nennt es nicht Apfelcoaching, sonst kriegt ihr Ärger mit Apple. Baut bitte natürlich auch keinen angebissenen Apfel in euer Logo ein. Ich glaube, das soll selbstverständlich sein, oder? Also ich meine,
Ich glaube, das Thema angebissene Äpfel ist so im Markenmarkt, sage ich mal, das ist wahrscheinlich in allen Varianten durch, oder? Ja. Ich glaube, es wird nie wieder jemand einen angebissenen Apfel in irgendeiner Form als Markenlogo sich machen lassen können, ever, auch in jeglicher Farbe nicht, weil das also wahrscheinlich alles komplett weggesichert ist. Ja, ausgerechnet dieses also Beispiel
jetzt so. Wird das, glaube ich, niemand mehr machen auf dieser Welt. Ich glaube trotzdem, du überschätzt die Welt, wenn du sagst, dass das keiner macht. Ich glaube, das machen doch ganz viele Leute, weil sie sagen, ach cool, ja, Äpfel. Aber Ja.
Ich also muss ich mal im Supermarkt.
Ich denke mal im Coaching-Bereich und irgendwie in unseren Zuhörern. Nein, an gewissen Apfel glaube ich nicht. Ich glaube, das ist aber auch vielleicht ein bisschen zu plakatives Beispiel. Also orientiert euch auch nicht irgendwie an den bekannten Coaches im deutschen Markt. Also vielleicht an denjenigen, die euer direkter Wettbewerb sind. Genau. Und noch ein Punkt, den man auf jeden Fall vermeiden sollte, ist, sich an Modetrends zu orientieren. Das hatten wir auch das letzte Mal beim Thema Namen schon, aber ich finde es beim Logo mindestens genauso wichtig, weil dadurch, dass das Logo einfach der Kern der Marke ist und immer für euren Wiedererkennungswert sorgen wird, sollte das Logo einfach keine Modeerscheinung sein. Denn ihr werdet das Logo nicht wie eine Marketingkampagne jedes Jahr neu aufsetzen. Dann zerstört ihr einfach eure Marke. Selbst wenn ihr euch die großen Consumer-Marken anguckt, die ihre Logos über die Zeit verändert haben, das war immer nur eine schleichende, graduelle Anpassung. Könnt ihr mal googeln, irgendwie beispielsweise die Entwicklung des Google-Logos. Haha, googelt doch mal Google. Das ist halt nur so eine kleine Evolution. Da hat sich nie was geändert. Also im Kern hat sich nie was geändert. Genau. Ja, ich glaube, das waren so die wichtigen Punkte, was man auf jeden Fall vermeiden sollte. Und wie gesagt, ich glaube, mein absoluter Kern ist das Thema Geschmackssache. Also bitte niemals, niemals, niemals ein Logo nach dem eigenen Geschmack erstellen.
Beziehungsweise nur nach dem eigenen Geschmack.
Klar, ihr solltet es schon
erreichen.
Es soll euch nicht peinlich sein, wenn ihr eure Visitenkarte übergebt, weil ihr euer Logo so hässlich findet. Aber euer Geschmack sollte nicht das ausschlaggebende Kriterium sein.
Beziehungsweise das alleinige, ja. Ich glaube, so eine spontane Übung, die mir gerade in den Kopf kommt, ist, wenn ich so über mein Logo sinniere und ich habe so Grundideen, und ich skizziere mal so eine Grundidee für so ein Logo und sage, ah ja, das finde ich ganz schön. Und dann zu sagen, okay, ich challenge mich mal und erstelle noch 2 oder 3 andere Logos, die komplett anders aussehen. Aber unter der Maßgabe, ich muss die auch schön finden. Einfach, dass ich mich dran gewöhne, dass mein Logo einfach komplett, also dass es da komplett verschiedene Möglichkeiten gibt, um selber so ein bisschen so eine, wie soll ich sagen, jetzt fällt mir das richtige Wort nicht ein, so eine Flexibilität, genau, in der eigenen, in dem zu haben, was man so zulassen kann. Weil wenn dann nämlich der Kreative, den man anheuert, mit irgendwelchen ganz anderen Vorschlägen um die Ecke kommt, fällt es mir dann leichter, da auch Vorschläge anzunehmen, würde ich jetzt mal vermuten. Aber probiert's aus und spielt mir gerne zurück, was die Erfahrungen damit sind. Genau. Ja, aber.
Gute Übung.
Ja. Ja, genau. Aber im Grunde würde ich sagen, dieses Thema Designentscheidungen sind keine Geschmacksfrage oder nicht nur. Ich glaube, da können wir irgendwie auch nochmal dezidierter darauf eingehen. Ich glaube, das ist so eins unserer Credos, die wir so hier im Haus so sehr pflegen. Und ich würde sagen, lass uns doch auch einfach mal einen Design-Profi zu dem Thema einladen. Also die halt wirklich jemand, das heißt, wir haben eigentlich eine super Designerin auch im Netzwerk, die im Grunde ihren ganzen Arbeitstag damit beschäftigt ist, zu gucken, welcher visuelle Ausdruck passt zum Auftrag, sage ich mal, von dem, was ich jetzt hier entwickeln soll. Ich glaube, die können wir mal vielleicht so in einer der nächsten Folgen, ne? Stay tuned, mal einladen und mal gucken, dass sie uns vielleicht auch ein bisschen eine Anleitung, sage ich mal, an die Hand gibt, wie kommt man dazu, Design auch strategisch anzugehen und eben nicht nur lustgetrieben oder kreativ, was es ja auch sein soll, aber das ist halt dann die Herausforderung und macht dann halt auch den Unterschied zum Profi dann aus. Genau.
Ja, das sollten wir auf jeden Fall machen, denn wie du schon gesagt hast, das ist einer unserer Kernaussagen und das ist vor allen Dingen ist das Thema Geschmacksfrage natürlich viel, viel größer als nur das Thema Logo. Denn das Logo ist ja im Endeffekt nur ein Element des gesamten Corporate Designs, wie wir es dann irgendwie in der Fachsprache bei größeren Unternehmungen nennen.
Ja, genau. Ja, wie vorhin schon angesprochen, so dieses Thema, welche Schriftart will ich so in meinen Fließtexten haben? Aber ja, auch wie soll will ich sonst mit Begleitgrafiken, mit, ich meine, jeder Social-Media-Kanal braucht so ein Header-Bild. Ja, da würde ich sagen, befragen wir doch mal die Profi-Designerin, worauf es da ankommt, so ein Designsystem strategisch aufzuwerfen.
Alles klar, das klingt doch nach einem guten Plan.
Super. Ja, ihr Lieben, ihr wisst jetzt schon...
Machen wir Schluss für heute.
Wollte gerade sagen, ihr wisst, was demnächst auf euch zukommt. Und ich würde sagen, für heute haben wir wieder viel durchgekaut, ne? Reicht erst mal. Kaffeepause.
Genau. Schluss für heute.
Super. Bis okay, bald. Ihr Lieben, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.